attenzione, avete già noi un soggettino in mezzo, in casa, perché la mamma è una dama.
Kleber X. Einsicht, Hintergrund, Zusammenhang. Heute zum Thema Migrationsmythen. Gestaltung der Sendung Robert Scheidel und Carsten Peter Zimmermann. Sprecher und Moderation Carsten Peter Zimmermann.
Wenn du durch so ein Camp gehst, ob das jetzt Samos ist, ob das Lipa in Bosnien ist, wo auch immer, dann benutzen sie gern dieses Wort, das sind die EU-Standards nach EU-Standards. Also EU-Standards sind eben Menschen in Containern zu tun.
Kennen Sie den griechischen Politiker Margaritis Skinas? In seine Zuständigkeit als Kommissar für die Förderung des europäischen Lebensstils, der Titel ist übrigens kein Witz, ist er für Migration, Gleichheit und Diversität zuständig. Dass Containerdörfer, umgeben von Stacheldrahtzaun, hinter der Mülldeponie ebenso zum European Way of Life gehören, können Asylwerber auf der griechischen Insel Lesbos hautnah erleben. Diese Kulturwerte werden auch in anderen europäischen Ländern hochgehalten. So unterzeichneten im November 2023 die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der albanische Premier Edi Rama ein Abkommen über die Errichtung von Aufnahme- und Verwaltungszentren für Migranten, die von italienischen Schiffen aus dem Mittelmeer gerettet werden. Und Aufnahmezentrum, das klingt doch viel netter als Flüchtlingslager. Meloni befand die Idee eines extraterritorialen Gebiets auf albanischem Boden als innovativ. Das heißt, innerhalb der Lager gilt italienisches Recht. Innovativ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass in diesen Lagern italienische Beamte Asylanträge im Schnellverfahren prüfen. Wer Anspruch auf Asyl hat, darf nach Italien. Wer abgelehnt wird, muss zurück. Je nach Standpunkt wird Meloni als Postfaschistin oder als Freundin betrachtet. Zweiteres tut der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, der an Frau Meloni ihre Konsequenz im Kampf gegen die illegale Migration und für einen robusten Schutz der EU-Außengrenzen schätzt. Und robust sind die albanischen Aufnahmezentren, deren Tore dieser Tage geöffnet werden, allemal. Stahlcontainer mit Stahlbetten, umzäunt von 6 Meter hohen Stahlblechwänden. Die italienische Regierung beziffert die Kosten dieser Architektur des Unerwünschtseins für die nächsten 5 Jahre auf rund 650 Millionen Euro. Das meiste Geld entfällt davon auf Lagerpersonal, Justizbeamte und Anwälte. Dazu kommen noch die Transportkosten. Nun gibt es freilich einige wenige sehr rechtsextreme Menschen, die meinen, dass man sich das Geld doch ersparen könnte, indem man diese Menschen erst gar nicht aus dem Meer fischt. Das denken diese Leute aber nur, weil sie an dem Geschäftsmodell Flüchtlingskrise nicht ausreichend monetär beteiligt sind. Selbst die albanischen Anrainer können dem Modell Positives abgewinnen, solange die Lebensmittel für Beamte wie Asylwerber in der Region gekauft werden. Auch die Regierung in Ruanda fand Gefallen an dem Modell Abschiebung in Drittstaaten und forciert einen Deal mit Großbritannien. Schließlich brächte das dem afrikanischen Land sehr viel Geld. Bundeskanzler Karl Nehammer meinte dazu im Mai 2024 auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem damaligen britischen Premierminister Rishi Sunak, das ruandische Modell ist ein Vorreiter dafür, dass wir Asylverfahren in sicheren Drittstaaten auch in der Europäischen Union auf die Tagesordnung setzen können. Und bitteschön, besser Entwicklungsländer profitieren von Flucht und Migration als Menschenschmuggler. Andererseits, je höher die Mauern, desto mehr boomt das Geschäft im mafiosen Untergrund. Das belegen die Zahlen des renommierten Migrationsforschers Hein de Haas. Der Holländer zeigt in seinem Buch Migrationsmythen ebenso, dass das weitaus größere Geschäft Rüstungs- und Technologieunternehmen machen. Und wer bezahlt deren technologische Innovationen? Der europäische Steuerzahler. Das Budget der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache, besser bekannt als Frontex, betrug im Jahr 2005 gerade noch 6 Millionen Euro. Im Jahr 2024 lag es bereits bei rund 922 Millionen Euro. Das Geschäft mit der Angst vor der Überfremdung, der Angst vor dem Verlust des Wohlstandes oder der Angst vor dem Untergang des European Way of Life bewegt also große Summen. Hören wir zunächst, wie Lukas Mandl, Mitglied des Europäischen Parlaments für die ÖVP, das Thema Außengrenzen und Schnellverfahren bewertet.
Das Europäische Parlament hat im April den EU-Migrationspakt angenommen. Ein wichtiger Punkt dieses Paktes sind Schnellverfahren, also Verfahren schon an der EU-Außengrenze, wo Migranten schon dort geprüft werden. Haben sie überhaupt die Aussicht auf Asyl oder ist diese Aussicht gering? Sie sollen also nach Möglichkeit außen an dieser Außengrenze verbleiben, in Lagern und in spätestens 3 Monaten erfahren, ob sie dann weiter in die EU einreisen dürfen. Hier gibt es auch Stimmen, die sagen, das ist ganz schlecht, weil diese Lager an der EU-Außengrenze sich auch schon in der Vergangenheit nicht bewährt haben. Also Stichwort Moria, ein Flüchtlingscamp mit grauenhaften Zuständen. Also dass es kontraproduktiv sei, das nach außen zu verlagern und das gerechte Asylverfahren sogar erschwert werden durch diese Schnellverfahren.
Die Kritik sowohl von extrem linker als auch extrem rechter Seite im Europäischen Parlament am Asyl- und Migrationspakt zeigt einmal mehr, dass es manchen um die Sache geht, zu denen zähle ich mich. Ich möchte Menschen und sachgerechte Lösungen. Und andere wollen offenbar aus politischen Gründen das Thema bespielen. Und deshalb gehe ich gerne auf diese Fragestellung ein. Ich habe den Asyl- und Migrationspakt der Europäischen Union verhandelt im Europäischen Parlament. 3,5 Jahre lang haben die Verhandlungen gedauert. Warum? Weil nachdem die Kommission im Herbst 2020 einen Asyl- und Migrationspakt für die Europäische Union vorgeschlagen hatte, und das ist die Aufgabe der Europäischen Kommission im Gesetzwerdungsprozess, diesen Vorschlag zu machen, mussten, auch das ist ein regulärer Vorgang, die Mitgliedstaaten das verhandeln und auch wir im Europäischen Parlament im Namen der Bürgerinnen und Bürger, die wir vertreten dürfen, diesen Vorschlag verhandeln. Ich habe von Anfang an den Vorschlag gut geheißen, ihn auch als einen guten Ausgangspunkt bezeichnet für die Verhandlungen, aber es war dann bei manchen Mitgliedstaaten sehr wenig Interesse da, weil ja nicht alle Mitgliedstaaten gleichermaßen betroffen waren und sind von der Migrationskrise. Und es gab ideologischen Widerstand von ganz links und ganz rechts im Europäischen Parlament. Und das hat die Verhandlungen sehr, sehr langwierig gemacht. Deshalb hat es 3,5 Jahre lang gedauert, bis wir schlussendlich in der vorletzten Plenarsitzung des Europäischen Parlaments mit einem Unterschied von 16 Stimmen, also hätten 16 Abgeordnete von damals 705 anders abgestimmt, wäre es nicht zum Asyl- und Migrationspakt gekommen, was ja zeigt, wie wichtig jedes einzelne Mandat für die Bürgerinnen und Bürger im Europäischen Parlament ist. Also mit einem knappen Ergebnis haben wir dann den Asyl- und Migrationspakt verabschiedet. Am Ende der alten Legislaturperiode im Europäischen Parlament im Jahr 2024. Und ein wichtiger Bestandteil dessen, wie Sie richtig sagen, ist das Schnellverfahren an der Außengrenze. Warum Schnellverfahren? Nicht nur im Interesse der Europäerinnen und Europäer und der Behörden der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, sondern auch im Interesse der Ankommenden. Weil was ist geschehen, besonders seit der Flüchtlingskrise ab 2015? Menschen wurden entwurzelt in ihrer Heimat durch Lügen. Wir haben uns politisch dazu entwickelt, das Wort Desinformation anzuwenden. Das ist ein viel schönerer Begriff, aber es sind letztlich Lügen, die verbreitet wurden und werden. Und so wurden Menschen entwurzelt in ihren Heimatstaaten und letztlich auf eine, in fast allen Fällen, mehr als 80% haben kein Asylrecht in Europa, aussichtslose Reise geschickt, eine gefährliche Reise und eine Reise, die auch viel Geld kostet, weil viele Menschen ihr Vermögen oder große Teile davon aufgegeben haben, dafür, dass sie auf diese Reise gebracht werden. Aber durch Schlepperbanden, durch die organisierte Schlepperkriminalität, durch Menschenhandel letztlich in Gefahr gebracht worden sind und viele haben sogar ihr Leben verloren. Und das ist das Schlimmste an der gesamten Migrationskrise. Also es ist im Interesse aller, die Desinformation, die Lügen zu bekämpfen, den Menschenhandel, die organisierte Schlepperkriminalität zu bekämpfen. Und was haben Menschen dann auch noch verloren? Zeit, Lebenszeit, weil sie eben mehr als 80% ohne Aussicht auf ein Asylrecht an den Grenzen der Europäischen Union lange warten müssten und mussten. Das führt dann zu den Situationen, die Sie geschildert haben, über schlechte Bedingungen in Flüchtlingsunterkünften in der Vergangenheit, weil die Verfahren zu lange gedauert haben. Und deshalb ist es ein wichtiger Bestandteil, überhaupt nicht der einzige, wir können über die anderen noch sprechen, aber ein wichtiger Bestandteil des EU-Asyl- und Migrationspaktes, dass es ein Schnellverfahren gibt, in dem Menschen sehr schnell Klarheit darüber haben, ob sie Asylrecht in Europa haben. Und das trifft eben für die allermeisten nicht zu. Und das ist wiederum, da schließt sich der Kreis, Teil der Aufklärung in den Herkunftsstaaten darüber, dass die beschwerliche und gefährliche Reise aussichtslos ist. Kein seriöser Vertreter und keine seriöse Vertreterin könnte behaupten, dass irreguläre Migration auf Null sinken könnte, aber so weit wie möglich einzuhegen, weil allen klar ist auf der Welt, es hat keine Aussicht ohne Asylrecht, sich auf eine beschwerliche, gefährliche, teure und manchmal sogar lebensbedrohliche Reise zu machen und gleichzeitig selbstverständlich, und das ist vielleicht ein Punkt, der damit noch im Zusammenhang steht, Europa das bleiben zu lassen, was es heute schon ist, aber vielleicht mit neuen Mitteln, nämlich Champion weltweit in der Entwicklungszusammenarbeit, um Fluchtursachen zu bekämpfen, um die Entwurzelung von Menschen in ihrer Heimat hintanzuhalten. Und neben dieser Rolle als Champion in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Soft Power, wie das wiederum in der Brüsseler Sprache genannt wird, wird es wohl um noch mehr wirtschaftliche Kooperation im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe gehen und nicht nur um Alimentierung in der Entwicklungszusammenarbeit.
Peter Rosanditsch ist Mitbegründer und Sprecher der in Wien ansässigen Hilfsorganisation SOS Balkanroute. SOS Balkanroute hat eine zweibändige Dokumentation mitinitiiert, das Black Book of Pushbacks, die 13.000 Fälle von Menschenrechtsverletzungen an Geflüchteten festhält. Er sieht die EU keineswegs als Champion.
Diese Abschottungspolitik scheitert kontinuierlich und dieses GERS ist eigentlich auch in Wirklichkeit auch eine Farce und eine tickende.
Was ist GERS?
Gemeinsames europäisches Asylsystem, GERS kurz genannt, ist im Grunde eine Farce, weil es eine tickende Zeitbombe ist, weil ganz realistisch gesehen man gar nicht so viele Gefängnisse bauen kann, wie viele Menschen kommen kann. Man kann gar nicht so viele Rückführungsabkommen machen. Man hat sie nicht einmal und man redet von ihnen, als hätte man sie. Also das wird sowieso nicht funktionieren. Das ist alles aus Augen auswischer. Das wird es noch verschlimmern, ja, de facto. Und den jetzigen Zustand legitimieren noch stärker. Den nie unmöglichen Zustand jetzt. Aber im Grunde, das wird alles, das ist eine tickende Zeitbombe, genauso wie dieser Albanien, wie diese Albanien-Geschichte. Ja, das wird für rechtspopulistische Zwecke instrumentalisiert, für das kurzfristige Füttern und sagen, hey, wir kommen jetzt mit Ruanda, wir kommen mit Albanien. Aber im Grunde wird das früher oder später, wenn man auch die Verhältnisse vor Ort dann kennt und die Unzufriedenheit der lokalen Leute dort in den Ländern, in denen das geschehen soll, und die Verflechtungen, dass das eigentlich oft korrupte Strukturen sind, die das vollziehen sollen, etc., nicht ausgebildet, etc., dann weiß man, dass es eine früher oder später eine tickende Zeitbombe ist, die dann in Gewalt, in Bränden von Lagern, wie wir sie schon hatten, eskaliert. Ja, ich glaube, wir sollten uns an den Status quo halten, also an die Rechtsstaatlichkeit wieder herstellen, diese rechtsfreien Räume beseitigen, Menschen natürlich unterbringen. Es würde ja, würde der Rechtsstaat an den EU-Außengrenzen herrschen, würden tatsächlich diese EU-Standards dort, EU-Standards wirklich sein, so wie sie im Buche stehen, dann spreche ja auch nichts gegen Verfahren an der Außengrenze. Ja? Nur das ist meilenweit Lichtjahre davon entfernt, das ist das Problem. Was wir brauchen, ist, glaube ich, ist sehr komplex, jetzt eine einfache Lösung. Die beginnt natürlich in den Herkunftsstaaten, ja, wo wir Waffen hinschicken, wo wir Rohstoffe uns nehmen, wo wir unseren Wohlstand uns nehmen. Und das heißt dann auch abzugeben und tatsächlich nicht in irgendwelche korrupte Strukturen Millionen zu schicken und irgendwelche irgendwelche absurden Deals mit autoritären Herrschern, sondern das heißt, inklusiv die Zivilgesellschaften und die progressive Opposition dort stärken und dort in den Ländern das eine beginnen. Das andere ist die Leute, die schon so weit gekommen sind, jetzt nehmen wir mal Beispiel Bosnien, das ist ja eine irre lange Reise mit tausenden Hürden, nicht diese Menschen dann noch zusätzlich zu quälen, sich zu traumatischen Fällen zu machen, die dann hier bei uns möglicherweise eskalieren, weil sie einfach psychisch komplett kommen aus dem Krieg, kommen dann in eine kriegsartige Grenze, wo sie malträtiert, gefoltert, mit ihnen Ping-Pong gespielt wird, Grenzgewalt etc., alles bewiesen, alles abgegeben, alles dokumentiert. Sondern zu schauen, was ist wirklich in Wirklichkeit deren Perspektive und dann zu schauen, was ist Arbeitsmigration, was ist potenzielle Arbeitsmigration, was ist Asyl nach der Genfer Flüchtlingskonvention und was sind Menschen, die leider möglicherweise keinen Aufenthalt hier haben können und die wir nicht aufnehmen können. Ja? Also dass diese drei Schienen sozusagen und gleichzeitig eine wahrhaftige Veränderung in der Welt. Ja. Also, dass die Welt so grausam ist, daran haben wir ist eine große Verantwortung bei uns. Und wenn wir das wahrhaftig ändern wollen und wenn wir Fluchtgründe verhindern wollen, müssen wir auch nicht in Libyen Gefängnisse bauen und tunesische Grenzpolizei ausbilden, so wie das ICMPD macht mit diesem tunesischen Ausbildungszentrum, was ja auch in die Kritik geraten ist von Ärzte ohne Grenzen, wo dann die tunesische Polizei einfach diese Menschen in der Wüste aussetzt und die dort sterben lässt. Ja? Und dann sagt der ICMPD, nein, wir bilden nur aus, aber wir haben mit den Einsätzen nichts zu tun. Und das ist eben diese Art neokolonialer Politik, die uns dann selber wie ein Bumerang zurückkommt. Alles, was an den EU-Außengrenzen passiert, alles, was in den Herkunftsländern passiert, in unserem Namen, kommt früher oder später wie ein Bumerang zu uns zurück. Ja? Und wenn dann Leute hier auf den Straßen eskalieren, jeder redet halt nur über problematische, radikalisierte Verhältnisse, die es sehr wohl gibt, die wir auch entsprechend bekämpfen müssen, auch islamistische Tendenzen. Nur das Problem ist, niemand redet darüber, was wir diesen Menschen noch dazu an unseren Außengrenzen nicht weit von hier angetan haben und dass wir nicht diese Gewaltspirale haben beendet haben und ihnen gesagt haben, jetzt ist Europa da. Jetzt können wir vernünftig unter rechtsstaatlichen Normen reden und weiterschauen, wie es mit ihnen geht, sondern dort der Prügel wartet mit einer Schattenpolizei, mit ihren. Wer das alles nachlesen will, da gibt es auf borderviolence.eu tausende Fälle. Alleine in Kroatien haben wir über 13.000 Menschenrechtsverletzungen der Justizministerin, den Menschenrechtssprecherinnen in Österreich abgegeben. Und das ist alles das, worüber niemand redet und sehr einfach vereinfacht wird auch die heutigen Sachen, über die wir reden, da Gangs und so weiter, werden oft vereinfacht dargestellt, ohne den ganzen komplexen Zusammenhang wieder zu spiegeln.
Auf die Schlepperkriminalität angesprochen, weist Peter Rosandic auf eine seiner Meinung nach falsche Strategie hin, die den Menschenschmuggel eher fördert, als diesen zu unterbinden.
Ja, die sind sowieso meistens auch psychisch instabil im Sinne, dass die schon vor der Flucht leider solche Gegebenheiten hatten, wo sie nicht das schöne Leben hatten. Ja. Die Dynamiken unten sind leider so und dass Schmuggler die Deutungshoheit haben, dass Schmuggler alles dominieren und viele, viele Menschen werden aus Not, auch diese kleinste Ebene an Schmuggler, diese Leute, die zum Beispiel in Camps sind, das sind ja keine Großschmuggler, wie jemand, der in Triest sitzt oder irgendwo in Milano und da einfach nur schaut, wer was eingezahlt hat, sondern das sind Menschen, die dann möglicherweise kein Geld mehr haben und sich notgedrungen in diese Strukturen tun. Ja. Und das ist das Traurige dann an dieser Politik, sagt immer, sie bekämpft Schmuggler, sie bekämpft Schmuggel. In Wirklichkeit fördert sie ihn massiv und in Wirklichkeit sind die Institutionen.
Wie fördert die Politik die Schmuggelei?
Indem sie nicht legale Fluchtwege, ein ordentliches, ein geordnetes System etabliert, wo es keine Schmuggler bräuchte und keine Schmuggler gäbe. Ja? Also, Das in dieser Richtung und konkret jetzt vor Ort gesehen, auch die Frau Dr. Kohlenberger hat da zum Beispiel dieses Beispiel genannt in ihrem Buch, das habe ich hier gegeben in dem neuesten, dass ein syrischer, zum Beispiel in Serbien gibt es ganz klare Verflechtungen auch zwischen Polizei und Schmuggel, die dann auch von Balkan Insight Research Network jetzt nicht komplett nachgewiesen wurden, aber wo es klar ist. Ja. Und jeden, der sich unten bewegt, der seit Jahren das verfolgt, weiß im Grunde, dass es höchste Beamtinnen sein müssen, die gewissen Schmugglern sagen, heute verlaufen die Patrouillen dort und dort, nehmt diesen Weg. Es kommen ja jetzt aktuell, ja, es kommt, jetzt hat es sich wieder verlagert, Serbien, Ungarn, diese Grenze wurde dicht gemacht im serbischen Wahlkampf, auch unter Druck der EU, auch Österreich hat da mitgemischt. Und jetzt verlagert sich wieder alles über Bosnien. Und die Leute, was wir merken, ist, die Leute, die gut vorbereitet kommen, die finanziellen Background sich erarbeitet haben, zum Beispiel Syrer, die jahrelang in der Türkei jetzt gearbeitet haben, genug Geld haben, die sind alle sehr flüssig durchgekommen. Ja. Sie kommen mit dem Schmuggler, halten sich vielleicht 3-4 Tage überhaupt, wenn, in Bosnien auf. Und andererseits hast du im Camp Leute, die sind seit 8-9 Monaten dort. Familien kommen nicht weiter, weil sie nicht die finanziellen Background haben. Also jede Grenze kann man schmieren, jede Grenze kann man kaufen. Und das ist auch ein riesiger Systemfehler, der in diesen ganzen GERS-Gebilde auch mitspielt, ja, weil wir mit unserer Politik die Leute an diese Korruption indirekt gefördert haben, diese kriminelle Etablierung von kriminellen Strukturen. Aber ich glaube, das Einzige, was hier kontinuierlich ist, die Dysfunktionalität, und das Einzige, was wahrhaftig funktioniert, ist die Schlepperei. Also das funktioniert, die großen Fische machen ihr Business, sind verstrickt mit den richtigen Leuten, haben die richtigen Informationen und machen ein riesen Business. Ja? Und dann gibt es andere, die machen ein anderes Business mit Gefängnissen, mit Zäunen, mit Stacheldraht. Und ja, das ist dieses Business.
Judith Kohlenberger ist Migrationsforscherin an der WU Wien und zudem Autorin der beiden Bücher »Das Fluchtparadox« und »Gegen die neue Härte«. Sie ist die ausgewogene und mahnende Stimme im heimischen Diskurs um Migration. Sie warnt vor dem Überschreiten roter Linien. Denn einmal eingeführte Instrumentarien können auch auf andere Gruppen der Gesellschaft angewandt werden.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir müssen uns nur aktuelle Debatten vor Augen führen, wie zum Beispiel die Frage der Auslagerung in Drittstaaten, zum Beispiel Ruanda. Ich glaube, wenn man Ihnen noch vor 10 Jahren, vor 5 Jahren wahrscheinlich gesagt hätte, wir diskutieren ernsthaft auf europäischer Ebene, ob man hier ankommende Asylwerbende nach Ruanda auslagern soll und die dann auf Dauer dort behalten werden sollen, hätte man sich an den Kopf gegriffen. Also man hat schon innerhalb weniger Jahre eine massive Verschiebung des Diskurses gesehen, bis hin dazu, dass mittlerweile auch Vertreter von Mitteparteien sich offen die Menschenrechtskonvention, die Genfer Flüchtlingskonvention in Frage stellen trauen, unter dem Titel, ist das denn noch zeitgemäß? Und das würde ich schon als eine Gefahr sehen, nämlich nicht nur eine Gefahr für schutzsuchende Menschen, die nach Europa kommen wollen, sondern auch für Rechtsstaatlichkeit und Grund- und Freiheitsrechte innerhalb Europas. Weil die sagen, na, überlegen wir doch einmal offen, ob wir Menschenrechtskonventionen in der Form noch brauchen, die meinen ja damit die Menschenrechte jener, die ankommen, also Migranten und Schutzsuchende, die meinen nicht die eigenen Menschenrechte, würde ich meinen. Die Krux an den Menschenrechten ist aber, dass sie entweder für alle gelten oder für niemanden gelten. Also universalistischer Anspruch, wie das heißt. Und da erkennen wir, muss leider nicht weit in die Geschichte zurückgehen, dass die Rechte von Schutzsuchenden, von besonders marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft häufig das Einfallstor gebildet haben, um dann peu à peu auch die Rechte anderer, etablierterer Gruppen in der Gesellschaft zu beschneiden.
Sie hörten einen Podcast zum Thema EU-Außengrenze und Schnellverfahren. Quellen und weiterführendes Material finden Sie unter kleberix.at.